Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bildungsbrücke, dem Podcast des Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Sven Schumann.
Und ich bin Verena von Hugo. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Brücken zu bauen. Brücken, um die Lücken bei der ökonomischen Bildung in Deutschland zu schließen. Unser heutiger Gesprächspartner ist Herr Dr. Jesko Krift. Er ist geschäftsführender Vorstand der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik. Herzlich willkommen auf der Bildungsbrücke, Herr Dr. Krift.
Hallo, vielen Dank, ich freue mich.
Hallo auch von meiner Seite. Die Hamburger Stiftung Wirtschaftsethik will eine stärkere Berücksichtigung des Themas Ethik in der Wirtschaft, in der ökonomischen Bildung erreichen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ja, nicht nur. Das ist tatsächlich so, dass das eine notwendige und das andere eine hinreichende Bedingung ist. Also wir sind eine gemeinnützige Stiftung für Wirtschaftsethik. Unser Vermögen ist unternehmerisch mal verdient worden. Meine Mitarbeitenden, Angestellten kommen größtenteils aus der Wirtschaft. Das heißt, wir haben da eine gewisse Nähe. Unsere hauptsächliche Arbeit besteht in ethischen Risikoanalysen in Wertschöpfungsketten bestimmter Branchen. Das heißt, wir schauen uns die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen an, um dann Folgewirkungen wirtschaftlichen Handelns für Gesellschaft und Umwelt zu erkennen. Das heißt, unsere Arbeit ist einerseits sehr operativ, das ist ungewöhnlich für eine Stiftung, auch für eine gemeinnützige Organisation, und andererseits sind wir eben sehr nah an der Wirtschaft dran. Und nah an der Wirtschaft dran bedeutet eben, wir verbinden Analyse mit Umsetzung. Da gibt es zwei Bereiche. Dieser Bereich, den ich eben gestellt habe, ist unser Hauptbereich, der größere. Der Bildungsbereich ist deutlich kleiner. Das heißt, in dem Bereich Wirtschaft und Verantwortung geht es aktuell vor allem um Fragen von Menschenrechten in Lieferketten. Und in dem Bereich Bildung und Forschung geht es um die Frage von Didaktik der Wirtschaftsethik. Also wie unterrichte ich Wirtschaftsethik? Der Bildungsbereich ist ehrlicherweise deutlich kleiner als der andere, so ungefähr ein Fünftel. Wir bemühen uns von Anfang an, vor 15 Jahren wurden wir gegründet, um Synergien dieser beiden Bereiche. Und wir haben festgestellt, dass wir, ohne das eigentlich strategisch gewollt zu haben, in beiden Bereichen oftmals wie so eine Art Übersetzer fungiert haben. Gegenüber der Wirtschaft ermöglicht unser Risikoansatz, es eben moralische Probleme in eine ökonomische Sprache zu übertragen. Denn erst dann sind sie für das ökonomische System überhaupt bearbeitbar. Das heißt, wenn ich vor 15 Jahren mit Leuten über Menschenrechtsproblematik in Unternehmen gesprochen habe, hat die das interessiert. Die sind ja nicht amoralisch. Aber sie konnten es eben einfach nicht verarbeiten. Heute, Beispiel Lieferkettengesetz, ist das völlig anders. Heute gibt es einen Rahmen und es gibt eine Institutionalisierung und es funktioniert. Ich würde sagen, das ist die Übersetzungsleistung eben in eine ökonomische Sprache. In Politikgesprächen interessiert aber was Interessantes. Und Politik meine ich so als erweiterten Begriff. Also Politiker inklusive Verbände, Initiativen, Zivilgesellschaft. Dort ist es, wie gesagt, oftmals andersherum. Dort werden wir um ökonomische Einschätzungen, interessanterweise eher um betriebswirtschaftliche als volkswirtschaftliche Einschätzungen, ja zuletzt sich normativ begründeten Vorhaben gebeten. Könnte man sagen, ja gut, also die Gesellschaft hat unterschiedliche Sektoren, unterschiedliche Sphären. Jede Sphäre hat da irgendwie eine eigene Sprache, kennt man ja sozusagen aus Professionen. Das an sich ist nichts Problematisches. Ich glaube aber, dass es mehr als ein Sprachproblem ist. Ich glaube, dass wir ein Verständnis des ökonomischen Systems, also unserer Funktionsweise und auch Steuerung, zumindest analytisch brauchen. Das ist unerlässlich, und zwar unerlässlich für eine normative und politische Bewertung. Wir sehen nämlich, das ist ein Effekt, den ich sowohl in Politikergesprächen als auch in Klassenzimmern sehe. Das ist ziemlich ähnlich, dass oftmals die moralische Bewertung die eigene, meist nur implizite normative Position die Analyse ersetzt, die Gefahr des Moralisierens, und die ist ziemlich hoch. Und das haben wir in den ersten, sagen wir, 5, 6 Jahren unserer Tätigkeit ziemlich deutlich gemerkt und sind dann vor allem in dem Bereich unserer Bildungsprojekte dazu übergegangen, das Ökonomische stärker zu betonen.
Wo kommen Sie eigentlich her? Also was hat denn eigentlich zur Gründung der Stiftung geführt? Was war die Motivation der Stifter, die Stiftung zu gründen?
Also unser Stifter Christian Steinberg hat ein Unternehmen selbst gegründet, nicht in der Garage, aber irgendwie im Wohnzimmer, das dann später tatsächlich ein DAX 100 Unternehmen war und mehr oder minder feindlich übernommen wurde. Ich war damals in der Unternehmensberatung tätig und habe erfolglos versucht, diese feindliche Übernahme zu verhindern. So sind wir in einer sehr konfliktreichen Situation dazu gekommen, über außerökonomische Rahmenbedingungen von Ökonomie zu sprechen. Und das fanden wir beide irgendwie spannend. Herr Steinberg ist deutlich älter als ich, aber wir hatten wirklich ganz ähnliche Positionen. Ich habe vorher in der Hartz-Kommission gearbeitet und habe immer so an dieser Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft, später auch von Bildung und Wirtschaft, gearbeitet. Und die Sachen haben mich interessiert. Und durch die feindliche Übernahme, wie gesagt, die wir nicht verhindern konnten, ist Herr Steinberg vermögend geworden und hat sich tatsächlich mit mir damals gemeinsam überlegt, in welchem Bereich man den besten Hebel hat. Denn so viel Geld haben wir nicht. Wir sind jetzt keine große Stiftung, die über einen absehbaren Zeitraum zweistellige Millionenbeträge zur Verfügung hat, sondern wir mussten uns wirklich genau überlegen, was ist sozusagen die effizienteste Weise, in Wirkung zu kommen. Und so ist das entstanden, ja.
Sie haben mehrfach auch Projekte angesprochen im Bildungsbereich. Das Klassenzimmer haben Sie schon erwähnt. Was machen Sie da genau?
Also vielleicht erlauben Sie mir ganz kurz, dass ich versuche, da unsere Strategie zu erklären. Und denn das Projekte folgen dem tatsächlich. Also die Projekte bei uns im Bildungsbereich zielen letztlich kann auch 3 bis 5 Jahre sein, auf die Veränderung der Rahmenordnung. Und Rahmenordnung bei uns sozusagen Rahmenordnung und Unterricht. Das heißt Lehrpersonal, inklusive Material, deren Herkunft, deren Ausbildung, deren Weiterbildung. Das heißt, anders als bei anderen Bildungsorganisationen richten wir uns nur mittelbar an die Schülerinnen und Schüler und hauptsächlich eigentlich an das Lehrpersonal. Da haben wir so eine Abfolge. Also das Beste, Größte ist natürlich Bildungspläne, Ausbildungsordnung. Wir haben einen starken Fokus auf Berufsschule. Wenn man dort sozusagen tätig werden kann, wenn man dort irgendwie eine Wirkungsmöglichkeit hat, dann ist das natürlich toll. Ergibt sich aber eben nicht immer. Die Sachen sind weitgehend ja sozusagen Polity-Ebene, wird nicht dauernd überarbeitet. Und man hat viele Leute, die es anders sehen. Das ist klassisches politisches Geschäft. Wichtig für uns ist auch universitäre Lehrerfortbildung. Das machen wir regelmäßig und finanzieren da sowohl Lehrstühle in ganz Deutschland, aber 2,5 Lehrstühle, finanzieren über verschiedene Stipendienprogramme Leute, die sich im Bereich der Didaktik von Wirtschaft, Ethik und Gesellschaft promovieren. Gigantisches Problem. Alle Leute gehen in die Schule. Wir brauchen diese Leute in der Schule. Aber wir haben absehbar keinen wissenschaftlichen Nachwuchs mehr im Bereich sozusagen Hochschuldidaktik. Die ganzen Felder sind alle unbesetzt. Wir machen Fortbildungen für Lehrer selbst, und zwar formalisiert über bestimmte Institutionen, wo wir akkreditiert sind, aber eben auch privat. Da können Sie sich vorstellen, dass ein großer Unterschied ist. Also ein Lehrer, der privat mit 3 Wochenenden bei uns Fortbildung zu Wirtschaftsethik macht, der ist ziemlich motiviert. Wir machen empirische Lehrerforschung. Wir befragen die halt. Wir machen Fokusgruppenanalysen, Unterrichtsevaluationen, Materialentwicklung und eben dieses Material zu entwickeln. Also auf unserer Homepage stehen zum Beispiel Ethos oder View, beides Unterrichtsmaterialien zu Fragen von Wirtschaft und Verantwortung, die testen wir selber in Schulen. Das ist eigentlich der einzige Punkt, wo wir selber in Schulen stehen. Also in Vor-Corona-Zeiten war ich, glaube ich, 2-3 Mal im Jahr nur in Schulen. Wir haben mal 2 MitarbeiterInnen, die Lehrerinnen sind. Also die sind zu 1/3 einer Schule, zu 2/3 bei uns. Und die sind eben in Schulen und machen diese Sachen. Und darüber hinaus versuchen wir so eine Art Netzwerkbildung. Also alle Lehrer, die wir irgendwie mal berührt haben in irgendeiner Form, versuchen wir langfristig eben auch wieder in unsere Fortbildungen zu schütten, meist dann eben als Fortbildner oder eben sie zu beforschen. Und das ist sozusagen die Strategien, die Formate dazu wären eben ganz klassisch, also Stipendiensysteme für Promotionen, also wenige Promotionen, für Masterarbeiten irgendwie ein bisschen mehr, weil es irgendwie auch nicht irgendwie weniger kostet. Wir haben so didaktische Leitfäden, also wie unterrichtet man das? Gerade jetzt haben wir einen rausgebracht, so wie man Siegel unterrichtet. Und das richtet sich tatsächlich an Leute, die aus dem Drogerie-Einzelhandel kommen.
Das müssen Sie nochmal kurz erklären. Siegel?
Naja, wenn Sie jetzt zu, ich weiß nicht, was Sie haben, also DM haben Sie wahrscheinlich auch. Also wir haben hier Butni und Rossmann und solche Sachen. Und da haben Sie ja verschiedene Siegel. Also zum Beispiel Fair Trade, Rainforest Alliance und alles. Also Markensiegel, die bestimmte Produkteigenschaften im ethisch-sozial-ökologischen Bereich siegeln sollen. Und tatsächlich ist am Point of Sale für die Leute, die unsere Lehrer unterrichten, also Drogeristen, ist das ein großes Thema. Da kommt jemand und sagt, die Schokolade kostet hier 50% mehr. Nur weil das Rainforest Alliance ist, können sie mir dann garantieren, dass da keine Kinderarbeit drin ist. Und ja, das kann man. Ökologisch sieht es schon wieder anders aus. Das heißt, das Thema Siegel für die Berufsschule ist eins, in dem wir uns dann angenommen haben. Und das sieht so aus, dass wir einen Reader machen, wo die Lehrerinnen und Lehrer sehen können, wer Siegel vergibt. Die meisten denken, es ist ein staatliches Siegel. Das ist natürlich eine privatwirtschaftliche Organisation. Die Siegel stehen für unterschiedliche Sachen. Das müssen Sie eigentlich alles wissen. Das ist Sachanalyse. Und diese Sachanalyse würde ich als Ökonomie bezeichnen. Die ist wichtig, um das später unterrichten zu können. Und die brauchen Sie notwendigerweise, um sich moralisches Urteil dann überhaupt erlauben zu können. Und das ist so der klassische Schritt, den wir da in allen Sachen versuchen zu gehen.
Was mich mal interessiert ist, Sie sind ein wahnsinniger Experte in dem Thema. Wie sind Sie denn dazu gekommen, zu diesem Thema? Also Ethik und Wirtschaft in der Kombination. Was hat dazu geführt, dass das zu Ihrer Berufung geworden ist?
Berufung ist ein großes Wort, aber gar nicht so verkehrt. Also ich bin Spätberufener. Ich komme aus einem klassischen altsprachlichen Gymnasium. Bei mir zu Hause spielte Ökonomie überhaupt gar keine Rolle. Das ist erstaunlich, weil mein Vater Betriebswirt ist und Vorstand eines schon damals global arbeitenden Mittelständlers. Aber ich habe mit dem nie irgendwie über ökonomische Sachen gesprochen. Das scheint mir typisch auch zu sein für ein bestimmtes Milieu der damaligen Zeit, aber eben vielleicht ist das heute halt auch noch so. In der Schule habe ich davon auch eigentlich nichts mitbekommen und habe dann angefangen, aber Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu studieren und war so politisiert, also Ende 90er Jahre, Hartz-Reform, Strukturreform, Reformstau, all das waren so Sachen, die politischer Rahmen war und ich war politisiert und fasziniert von der Idee, durch Bildung sowohl ein individuelles Aufstiegsversprechen weiten Teilen der Bevölkerung geben zu können, als auch Wachstumseffekte schaffen zu können, Innovationen schaffen zu können, aus der doch damals ja auch ökonomisch misslichen Situation herauszukommen. Das war wahrscheinlich auch meine jugendliche Naivität damals. Ein bisschen glaube ich das aber auch heute noch. Und so habe ich mich schon im Studium stark auf diese Perspektive von Bildungsökonomie, Schulforschung konzentriert, in dem Bereich dann auch promoviert, also genau an der Schnittstelle. Und das zog sich eigentlich durch. Es gab nach wie vor keinen institutionellen Ort für diese Fragen. Gab es, wie gesagt, bei mir zu Hause nicht, gab es in der Schule irgendwie nicht. Und wenn Sie Erziehungswissenschaften, VWL und Politikwissenschaft studieren und dann Bildungsökonomen sind, sind Sie auch nicht so richtig. Also jeder sagt, das ist irgendwie interessant so, aber eigentlich findet jede Disziplin ihre Fragestellung ein bisschen anrüchig so. Harte Zeiten damals. Also ich kann mich noch an Sommerschulen von Gewerkschaften erinnern, wo ich vorgestellt habe, wo mir 100 Leute den Rücken zugedreht haben, allein weil auf der Einladung Bildungsökonom stand. So. Und das habe ich weiterverfolgt. Und dann war das aber in meinen späteren Berufen. Ich war ein Wirtschaftsjournalist und dann bin ich in eine internationale Unternehmensberatungsfirma gegangen. Auch da war ich mit solchen Themen immer befasst, ohne dass ich sie mir selber tatsächlich schaffen musste, sondern die Zeit war reif, man fragte danach. Es hat was mit empirischer Sozialforschung zu tun, das boomte halt. Und und als ich dann bei der Unternehmensberatung damals rausgegangen bin, weil ich wirklich das Glück hatte, diese Stiftung selbst aufzubauen, lag das für mich eigentlich auf der Hand, dass die Stiftung einen starken Bildungsfokus braucht, weil ich, wie gesagt, der Auffassung bin, man braucht ein ökonomisches Verständnis, um moralische Aussagen über Ökonomie treffen zu können.
Herr Dr. Kreeft, Sie hatten gerade von individuellen Aufstiegschancen gesprochen. Wie funktioniert das, dass Ihr Engagement rund um Wirtschaftsethik und ökonomische Bildung dazu beiträgt?
Das ist interessant, dass man tatsächlich diese Frage im Hinblick auf ökonomische Bildung immer wieder so begründen muss. Zum Beispiel im Bereich von MINT-Lernen wäre das gar kein Thema mehr. Da wissen wir alle, dass eben bestimmte Studiengänge zu bestimmten stabilen Employability führt. Und wir verstehen irgendwie auch alle, dass da auch ein großer sozialpolitischer Hebel für Gender Equality liegt. Das ist gar keine Frage. Im ökonomischen Bereich haben wir da kaum Daten. weil wir das Fach halt eben nicht haben. Aber es ist ja völlig klar, dass eine höhere Bildung zu einer stabileren Employability führt. Stabil heißt höheres Einkommen, selbstbestimmter, bessere Jobs. All das wissen wir aus der Bildungsökonomie. In den USA wissen wir aber, dass vor allem das Fach Ökonomie geeignet ist, bildungsferne Schichten beim Aufstieg zu unterstützen. Also wir haben ja in Europa klassische Aufstiegsstudiengänge, Lehrer zum Beispiel, aber auch Juristen, also ausprofessionelle Studiengänge. Die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie der Erste in einer Familie sind, der studiert, dass Sie eins dieser Studiengänge wählen, ist ziemlich hoch. In den USA funktioniert das anders. Und die gesamte sozialpolitische Debatte weist immer wieder stark darauf hin, wie wichtig eine ökonomische grundständige Bildung ist für ein gelingendes eigenes ökonomisches Leben. Das ist eben nicht nur die Gründung von Firmen, die man an die Börse bringt. Und auch wenn Sie eine Eisdiele aufmachen, brauchen Sie das. In Deutschland gehen mehr Restaurants pleite, weil der Koch und Eigentümer nicht rechnen kann, als Restaurants pleite gehen, weil der Koch nicht kochen kann. Das ist ein Riesenproblem. Und das brauchen wir, allerdings ist das ein Problem, das für uns als Stiftung außer Reichweite ist, weil wir uns tatsächlich konzentrieren müssen. Wir brauchen einen Druckpunkt, der Druckpunkt ist eben Schule. Aber ich würde trotzdem mal den Blick dafür weiten, dass es eben in anderen Ländern auch ökonomische Unterstützungsangebote gibt, Bildungsangebote gibt für Leute in unterschiedlichen Lebensphasen. Und das ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive, dass man wirklich sehen muss, ökonomische Bildung gehört zur Allgemeinbildung. Man braucht ökonomische Bildung, um sein Leben möglichst autonom und vernünftig gestalten zu können. Das gehört dazu. Und ich empfinde ökonomische Bildung tatsächlich als etwas, was in dem bildungsbürgerlichen, auch Schulkanon tatsächlich eher fehlt.
Was versprechen Sie sich denn in diesem Zusammenhang von Ihrer Mitgliedschaft im Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland?
Es gibt ja wirklich viele Argumente für ökonomische Bildung, würde ich sagen. Also es gibt dieses Individuelle, das ich eben genannt habe. Es gibt volkswirtschaftliche, gerechtigkeitstheoretische, bildungstheoretische. Es gibt Mündigkeitsgründe, und zwar nicht nur als selbstbestimmter Konsument, sondern auch als Wirtschaftsbürger, also als verstanden als Citoyen. Es gibt pädagogische Gründe. Und alle diese unterschiedlichen Begründungen sehe ich in der Mitgliedschaft, also der einzelnen Mitglieder beim BÖB, durchaus abgebildet. Und ich finde es spannend, dass so viele Institutionen aus unterschiedlichen Gründen sich für das Gleiche einsetzen. Und ich finde das bereichernd, dass wir, wenn auch vielleicht aus unterschiedlichen Intentionen, tatsächlich das Gleiche wollen. Ich werde häufig gefragt, das können Sie sich vorstellen, warum ich bei Ihnen Mitglied bin und nicht bei Organisationen, die sich für integrierte sozialökonomische Bildung einsetzen. Und ich sage eben ja, für Wirtschaftsethik braucht es Wirtschaft. Das ist das Hauptproblem. Ich unterrichte seit 18 Jahren an der Uni angehende Lehrer. Ich videografiere hunderte von Stunden Unterricht. Das Problem ist das Verständnis von Ökonomie, nicht die Bewertung. Schauen Sie sich diese Woche an, was wir an politischen Themen haben. Ausweitung des European Emissionshandelssystems, der Berliner Mietendeckel, der Tankrabatt. Alles politisch normative Fragen, für die Sie eine ökonomische Analyse brauchen. Und wenn Sie jetzt in Berlin für gerechte Mieten und sonst was waren, gucken Sie jetzt blöd aus der Wäsche, wenn das gekommen ist. Wenn Sie aber sozusagen minimale ökonomische Kompetenzen gehabt hätten, die vielleicht reichen, überhaupt auch nur Schrifttum da so ein bisschen links und rechts zu gucken, wären Sie jetzt nicht überrascht. Das heißt, es ist egal, wo Sie politisch stehen, es ist wichtig, das zu verstehen. Und das gehört für mich meines Erachtens wirklich zum Art Wirtschaftsbürger dazu. Demokratie braucht Demokraten, ja, und Wirtschaftsbürger brauchen Wirtschaftskompetenz.
Wenn Sie jetzt am Ende unseres Gesprächs ein paar Wünsche frei hätten, was würden Sie sich von der Bildungspolitik in Sachen ökonomische Bildung wünschen?
Das ist ja immer so eine Sache mit Wünschen an die Politik. Da geht es ja um Mehrheiten. Aber ich breche das mal runter. So. Also kein so tun als ob, sondern dort ansetzen, wo der Druckpunkt ist. Wissen wir alle, es ist der Unterricht. Es ist nicht die Struktur, es ist der Unterricht. Anerkennen, dass ökonomische Bildung zur Allgemeinbildung gehört und eben auch persönliche Chancen eröffnet. Und die Gegenargumente gegen ökonomische Bildung, die muss man dann auch benennen. Denn ich würde sagen, das Einzige, was gegen ökonomische Bildung spricht, ist, dass sie manchmal schlecht gemacht ist. Aber ein grundsätzliches Gegenargument sehe ich eigentlich nicht. Wenn ich so eine Taxonomie aufmachen müsste von Perspektiven auf die ökonomische Bildung für Politik, würde ich sagen, erstens, vom Kind her denken. Wir sind Pädagogen in der Schule. Die individuellen Chancen, die Allgemeinbildung, die Autonomie, der Schutz, das steht im Vordergrund, das Verfassungsauftrag, das muss man machen, vom Kind her denken. Zweitens, die Gesamtwohlfahrt des Landes ins Auge fassen. Mutig sein, dass es auch um Innovation und Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit und solche Sachen geht. Man kann politisch die beiden Sachen drehen, hätte ich gar kein Problem mit. Aber man muss es halt irgendwie benennen. Dann, drittens, die ökonomische Bildung ist ein Querschnittsthema. Also es muss eine Perspektive in allen Bereichen sein. Man darf das nicht in Projekte, Nebenfächer, Beifächer, Wahlfächer, AGs, Sommerkurse, sonst irgendwas zwängen. Man braucht, muss das Postulat der Allgemeinbildung ernst nehmen und dann ist es ein Querschnittsthema. Das hat Konsequenzen für die Organisation. Viertens, das hängt damit zusammen, guter professioneller Unterricht braucht Profis. Und zwar nicht nur Vermittlungsprofis, sondern auch Fachleute, die in der Lage sind, eine Sachanalyse zu machen. Wir wissen aus der sozialwissenschaftlichen Didaktik aller Fächer, die Musik spielt bei der Sachanalyse. Habe ich davon keine Ahnung, ist auch mein didaktisches Konzept und mein Unterricht wahrscheinlich nicht gut. Auch das hat Konsequenzen. Und zwar Konsequenzen dafür, dass die Politik es nicht selbst in der Hand hält. Wir können nicht ein Fach Wirtschaft einführen und hoffen, dass die Universität uns die Leute ausbildet. Denn da liegt heute das Problem. Die Wirtschaftswissenschaften haben kein Interesse und keinen Anreiz, gute Lehrerbildung zu machen. Und das muss man ernst nehmen und dann muss man auch den nächsten Schritt gehen und der kostet auch Geld und der produziert auch Widerstände. Und das ist ja der letzte Punkt. Man muss sich mutig den gesellschaftlichen Widerständen stellen und auch den beruflichen Partikularinteressen in diesem Feld. Aber keine Brechstange, sondern Überzeugungsarbeit. Wenn man das hier einfach nur durchsetzt, geht es halt schief. Und deswegen braucht man Diskursivität, eine Überzeugungskraft der Politik. Sie sehen, ich habe meine jugendliche Naivität noch nicht ganz verloren.
Und deshalb heißt unser Podcast Bildungsbrücke, weil wir Brückenköpfe sein wollen und Brücken schlagen.
Jetzt hat Verena das Schlusswort geliefert. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Auch von mir. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kreft.